Ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. In dieser Episode spreche ich mit Susanne Petit. Susanne lebt seit 2 Jahren mit der Diagnose Lohn und wusste jedoch schon lange, dass sie das Gen in sich trägt. Und gemeinsam sprechen wir heute über ihren Alltag und über die Herausforderungen, die Lohn mit sich bringt und wie sie es schafft, auch mental stark zu bleiben. Wir werden sicherlich erfahren, wie sie ihren Tag strukturiert, also welche Hilfsmittel und Routinen ihr helfen und wie sie ihre Hobbys, wie zum Beispiel das Klavierspielen, in ihr Leben integriert. Außerdem möchte Susanne uns Einblicke geben, wie ihre Familie und Freunde sie unterstützen und welche Botschaft ihr besonders am Herzen liegt. Freut euch also auf eine inspirierende Folge voller Einblicke, Mut und wertvoller Tipps für den Umgang mit Lohn. Und Susanne, ich freue mich so sehr, dass du heute meine Gesprächspartnerin bist.
Dankeschön, ich freue mich auch total.
Liebe Susanne, jetzt habe ich schon einiges auch gerade erwähnt in dem Intro. Du weißt jetzt mit Sicherheit seit 2 Jahren, hast du gesagt, ich glaube, das war im Januar sogar, ne, relativ am Anfang des Jahres vor 2 Jahren, dass du Lohn hast. Du bist aber so viel mehr als noch eine Lohnbetroffene. Magst du dich einmal mal kurz vorstellen, damit wir auch ein bisschen mehr noch erfahren, bevor ich so mir 1, 2, 3 Fragen überlegt habe, die ich dir gerne stellen möchte?
Ja, sehr gerne. Ich bin 53 Jahre alt und vor 26 Jahren, als ich 26 war, ist bei meiner Mutter, also ich habe 2 Brüder bei unserer Mutter, unerklärlicherweise hat sie innerhalb von wenigen Monaten fast ihr gesamtes Sehvermögen verloren. Und damals hat es 2 Jahre lang bis zu einer Diagnose gedauert. Sie ist, irgendwie ist sie durch verschiedene Umwege in die Uniklinik in Tübingen gelangt. Da ist eine Professorin tätig gewesen, die die Diagnose gestellt hat und die dann auch gesagt hat, dann müssen es auch alle 3 Kinder haben. Und dann sind wir auch alle 3 hingefahren und haben uns testen lassen und haben dann auch schriftlich bekommen, ich glaube, es ist das Gen mit der Nummer 11778, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben so einen Arztbrief bekommen. Und das war erstmal irgendwie noch so unbegreiflich. Mein einer Bruder ist 5 Jahre jünger, der andere 3 Jahre älter und ich mit 26. Ja, wir mussten erst mal begreifen, was jetzt mit unserer Mama gerade vor sich geht.
Na klar.
Sie ist dann leider schon ein Jahr später verstorben, weil sie die Treppe runtergefallen ist, vielleicht auch infolge ihrer Sehbeeinträchtigung. Und ja, und dann war das Thema gar nicht mehr ganz so präsent irgendwie. Dann war erst die Trauer und so weiter, ja. Und dann hieß es ein paar Jahre, dann sagte die Professorin, wenn ich mal dran denke, selbst Kinder zu bekommen, weil meine Brüder geben es nicht weiter, es geben immer ja nur die Frauen weiter, zu 100% geben es die Frauen an die Kinder weiter, den Gendefekt. Also war ich die einzige von uns 3, die es weiter vererben konnte. Dann soll ich mich doch melden telefonisch. Das habe ich dann gemacht und sie hat mir davon abgeraten. Und dann habe ich mich mit Anfang 30 entschieden, keine Kinder zu bekommen. Und ja, es war dann so, jetzt gehe ich ja schon total eigentlich auf eine Frage ein, die noch gar nicht gestellt wurde, wie es ist, mit so lange damit zu leben halt. Ja. Jedenfalls habe ich zwischendurch auch das Thema wieder vergessen. Man kann nicht sein ganzes Leben lang Angst haben, dass es ausbricht. Ja. Und ja, so ging es mir dann viele Jahre lang. Und am 01.01.2023 habe ich bemerkt, dass ich, obwohl ich erst ein halbes Jahr vorher meine neue Gleitsichtbrille, meine neue Stärke bekommen habe, dass ich die Autobahnschilder nicht mehr gut erkennen kann. Und das fand ich komisch. Und dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich mir schon wieder neue Gläser bestellen muss. Und dann ging das in der darauffolgenden Woche, wurde so massiv schlechter, dass ich schon eine Ahnung hatte. Und bin dann zum Augenarzt. Und der hat 2-mal hintereinander einen Sehtest machen lassen und hat gesagt, Sie haben ja nur noch 50%. Wie kann das sein? Sind Sie mit dem Auto gekommen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mich aber zum ersten Mal unwohl damit gefühlt. Und hat er gesagt, gut, fahren Sie noch zurück, aber da stimmt was nicht. Und da er sich nicht mit der Krankheit auskannte, er wusste zwar, dass ich diese Disposition hatte, hat er gemeint, dann vielleicht gehen Sie lieber zu einem Experten. Und dann, also ich wusste im Grunde, dass es jetzt ausgebrochen ist. Und das war keine schöne Vorstellung.
Ja, absolut nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hast in einem Vorgespräch mit mir auch gesagt, bei einem Bruder, ist das korrekt, ist es auch ausgebrochen. Das ist auch schon etwas her. Wie hat sich das bei ihm manifestiert, wenn du das kurz umschreiben magst?
Das war schon vor 17, ja, jetzt mittlerweile 18 Jahren. Mhm. Er war damals 38, ich 35. Und damals in der Uniklinik in Tübingen hatte man uns gesagt, es gibt statistisch, die Statistik kann man im Grunde kaum bemühen, weil es insgesamt, weil es halt eine seltene Krankheit ist und es zu wenig Leute gibt. Aber ja, trotzdem, statistisch gesehen, trifft es am ehesten Männer zwischen 30 und 40. Also meine Mutter war total untypisch, die war damals 56. Und mein Bruder entspricht der Statistik mit 38. Und ja, er hat mir irgendwann mal am Telefon gesagt, ich muss dir jetzt mal den Abend verderben. Ich sehe nämlich kaum noch was. Und ich habe damals gesagt, oh Gott, ist es bei dir ausgebrochen? Und dann sagte er, nee, das weiß ich noch gar nicht. Ich habe noch keine Diagnose. Und er ist ganz anders mit der Krankheit umgegangen. Er hat nämlich keinem Augenarzt was von der Gendisposition gesagt. Er wollte nicht, dass es das ist, sondern er wollte, dass die Ärzte mal das selber rausfinden. Aber es war natürlich auch Lohn.
Ja.
Und ich habe ihn dann in den darauffolgenden Jahren immer gefragt, wie siehst du denn, was siehst du denn, was siehst du nicht? Und er konnte das gar nicht richtig beschreiben. Und ich weiß mittlerweile, warum. Weil es wirklich schwer zu beschreiben ist, was man oder wie man sieht.
Und wie würdest du das bei dir beschreiben? Und wie viel siehst du noch jetzt ganz aktuell, liebe Susanne?
Ich habe seit einem Vierteljahr bin ich unter 2% Restsehfähigkeit, okay, und offiziell blind. Aber ich bin natürlich nicht so blind, wie ich mir früher Blindsein vorgestellt habe. Ich sehe noch ganz viel, aber ganz viel auch nicht. Also
ja, da ist wieder die Schwierigkeit, das so zu beschreiben.
Das zu formulieren. Ne? Ich sehe extrem verschwommen oder sehr, nee, extrem unscharf, sagen wir mal so, extrem unscharf. Also wenn mir eine Person gegenüber sitzt oder steht, weiß ich, dass sie vermutlich Augen hat, aber ich kann die Augen nicht sehen. Und das ist, ich gucke dann den Leuten in die Augen. Also die finden es immer ganz toll, dass ich so offen mit ihnen sprechen kann. Aber ich kann, und das ist ganz schade und traurig, jemandem aus einer normalen Distanz nicht sehen, ob der jetzt mir in die Augen guckt oder nicht. Und auch nicht, ob er lächelt oder nicht. Und ich kann, wenn ich mir ein Brot mache, kann ich das nicht richtig sehen und begehe dann immer noch den Fehler von Sehenden, dass ich dann meine, ganz tief runtergehen zu können mit den Augen. Aber das bringt auch wenig, außer dass ich Rückenschmerzen davon kriege.
Ja. Wie beginnt dann so ein typischer Tag bei dir? Also gibt es dort bestimmte Routinen oder Vorbereitungen, die dir helfen, gut in den Tag zu starten oder dich auch vielleicht vorzubereiten?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich noch keine regelmäßige Struktur gefunden habe. Es ist, dass es bei dem jetzigen Stand meiner Sehfähigkeit ist, das ist erst seit August letzten Jahres, also guten Jahr, bald anderthalb. Und ich habe 52 Jahre auf eine ganz normale Art und Weise gelebt. Und jetzt hat sich komplett alles im Grunde geändert. Und da fällt es mir noch, da muss ich meinen Platz noch so ein bisschen finden. Ich arbeite nicht mehr, ich bin in Rente. Und ja, es ist manchmal auch wirklich tagesformabhängig. Manchmal träume ich auch nachts. Dann träume ich, dass ich Bücher lese und alles mit, dann sehe ich im Traum. Und wenn ich dann aufwache, dann muss ich erst wieder gucken, bin ich jetzt gerade traurig oder bin ich voller Schwung und Elan? Ich habe noch keine regelmäßige Struktur und Routine. Das ist noch zu früh im Grunde. Da bin ich noch,
okay,
ich bin noch am Arbeiten.
Noch am Arbeiten,
also
ja,
am
klar,
Arbeiten
verständlich.
Ja.
Das zu verarbeiten, so meinst
genau.
du das wahrscheinlich. Ne?
Ja.
Ist das dann etwas, was du denkst, was dir aber helfen würde? Also eine ganz individuelle Routine für dich aufzubauen, um zu sagen, okay, das, also nicht jeder ist ja ein Routinemensch. Aber bei solchen ja doch Begebenheiten wie halt so eine Seheinschränkung könnte das ja eventuell helfen. Und ich weiß aus ehemaligen Interviews oder mit vorherigen Interviews mit Betroffenen, da ist so eine Routine manchmal ganz wichtig. Fängt ja an bei der Platzierung bestimmter Dinge zum Beispiel, wenn es um Essen vorbereiten geht oder Hausputz oder wenn man sich kleidet, ne? Dass man halt gewisse Abläufe halt standardisiert. Hast du das Gefühl, da müsstest du noch hin? Das könnte dir auch helfen?
Ja, bestimmte Dinge mache ich schon regelmäßig und auch strukturiert. Also auch mein Mann, der steht morgens oder ich wache mit ihm auf, ich stehe dann nicht gleich auf, aber wir beginnen unserem Tag um 6:30, trinken gemeinsam einen Kaffee und sprechen miteinander. Wenn er dann das Haus verlässt, stehe ich nicht sofort auf um 7:30 und fange an, die Wohnung zu putzen. Aber
ist ja auch recht früh.
Ja, genau.
Aber da stimme ich dir zu.
Nee, es ist mir schon wichtig, dass ich jeden Tag, also ich ziehe mich immer an, wie früher auch. Ich laufe nie jetzt im Schlafanzug oder in der Jogginghose rum. Ich gehe auch regelmäßig raus, spazieren, das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Ich bereite mir auch Essen zu und es ist ganz wichtig geworden, natürlich möglglichst viele Dinge an einem bestimmten Platz immer zu platzieren, damit ich sie wiederfinde. Solche Dinge, die habe ich schon verinnerlicht, ja. Und auch, ich habe auch ein Laufband und wenn ich gut drauf bin, dann mache ich auch Sport auf dem Laufband, weil draußen rumlaufen oder joggen gehen, das kann ich nicht. Also ich kann spazieren gehen, aber schnell laufen kann ich leider nicht mehr. Und also bestimmte Dinge versuche ich schon regelmäßig einfach in meinen Alltag zu integrieren, ja, auf jeden Fall.
Ja. Verwendest du schon einige Hilfsmittel oder irgendwelche Strategien, die dich da unterstützen?
Ja, ich habe eine Orcam, die mir, zumindest wenn ich schriftliche Post im Briefkasten, wenn ich sowas bekomme, dann kann ich die auf jeden Fall nutzen. Die liest ja gedruckte Dinge vor. All die Funktionen, die wohl haben soll, beherrsche ich noch nicht. Aber die habe ich auf jeden Fall. Ich habe auch ein Monokular, also so ein einäugiges Fernrohr quasi, wenn ich also einen Straßennamen zum Beispiel, ein Straßenschild erkennen möchte. Ich habe dadurch, dass ich letzten November bis jetzt vor einer Woche Mobilitäts- und Orientierungstraining absolviert habe, habe ich diese Dinge von meiner Stocktrainerin, sage ich immer, habe ich mit deren Hilfe die bekommen. Und ich habe eben auch meinen sogenannten Langstock. Ich habe auch eine Kantenfilterbrille. Das ist eine Brille, ich sage immer Dunkelbrille. Das ist so, wenn, besonders wenn die Sonne scheint, dann filtert die bestimmte Strahlen raus, weil das ansonsten die Augen total blendet. Also das sind alles Dinge, die im Laufe von dieser Lohnerkrankung eben jetzt bei den Augen aufgetreten sind.
Ja, spannend. Nun habe ich ja auch schon erwähnt gehabt, dass du ja nicht nur, oder du hast es auch gesagt, du bewegst dich natürlich auch gerne, aber was ich auch erfahren habe, dass du auch Klavier spielen gelernt hast und das ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, kann ich mich erinnern.
Ja.
Wie integrierst du das in deinen Alltag und wie ist es dazu gekommen? Weil das ist natürlich auch eine ganz interessante Frage, dass natürlich einige Abläufe im Alltag nicht mehr so einfach funktionieren, wahrscheinlich umständlicher sind und wahrscheinlich mehr Zeit benötigen. Ja. Aber du zu mir letztens gesagt hast, ich habe Klavierspielen für mich entdeckt und du hast da sehr viel Freude dran.
Ja, ich hatte während der Corona-Zeit, da konnte ich ja noch völlig normal sehen. Da hatte ich schon mal, oder auch davor, jedenfalls hatte ich schon länger die Idee, auch im fortgeschrittenen Alter nochmal ein Musikinstrument zu lernen. Während Corona ging das nicht und jetzt habe ich natürlich sehr viel Zeit und dann habe ich durch Zufall jemand kennengelernt, der auch gerade angefangen hat und der gesagt hat, sein Lehrer ist so toll. Und da ich gerne auch was für meinen Kopf tun möchte und weiß, dass gerade die das Zusammenspiel von, dass gerade eben zum Beispiel Musikinstrumente oder Tanzen oder irgendwas, also die Koordination von verschiedenen Bereichen eigentlich gut fürs Gehirntraining und so weiter ist, und ich Lust drauf hatte, habe ich ausgerechnet jetzt dann erst im März, habe ich dann angefangen und der Klavierlehrer hatte zwar noch nie einen Sehbehinderten unterrichtet, war aber auch gleich begeistert davon, das doch mal zu machen und ja, das habe ich jetzt begonnen und es ist eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist immer, wenn ich dann wieder was, eine Abfolge spielen kann und sich's nach einer Melodie anhört, dann freue ich mich und dann tut es gut. Und gleichzeitig habe ich auch immer natürlich den Anspruch, nicht mich allzu blöd anzustellen, aber bisher habe ich nur das Feedback bekommen, dass ich mich gar nicht anders verhalte als die anderen Schüler, die er hat.
Wahrscheinlich. Darf ich dir trotzdem die Frage stellen, wie werden dir Noten beigebracht? Wie kannst du Noten lesen? Oder lernt ihr wahrscheinlich Klavierspielen auch ganz anders?
Ja, wir haben das richtige System noch nicht rausgefunden, weil das ganz normale Notenblatt habe ich natürlich keine Chance. Mhm. Grundsätzlich kenne ich die Noten, weil ich mit 15, 16 habe ich schon mal Gitarre spielen gelernt. Also, aber er hat dann zwischendrin angefangen, die riesengroß zu malen. Dann hänge ich aber immer mit der Nase da irgendwie an dem Blatt und es ist, wir haben noch nicht ganz das richtige System gefunden. Teilweise spiele ich auch einfach nach Erinnerung, wie diese Melodie jetzt ging. Also es ist nicht so einfach. Es gibt da wahrscheinlich auch ausgebildete Lehrer für Sehbehinderte, Musiklehrer, das ist er nicht. Aber wir sind da beide noch ein bisschen am Rumspielen, wie es am besten für uns funktioniert. Mhm. Ja.
Also ich glaube, die Freude steht an erster Stelle. Ja, das sollte natürlich ja, Spaß machen. Fall. Und wenn du natürlich auch, ich meine, März, du hast ja wirklich gerade erst begonnen, ist ja noch kein Jahr her. Wenn es dir aber Freude bereitet, etwas zu spielen, ist es ja wunderbar. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man solche Art Hobbys entweder beibehält oder trotzdem auch ja mutig ist, neue zu erlernen. Das ist natürlich ganz, ganz toll. Und ich kann mir vorstellen, auch für den ein oder anderen oder die ein oder andere, die zuhört, natürlich auch ganz spannend sein kann. Ja, wir hatten auch schon Gäste, die sind Ski gefahren. Ja, die sind mit dieser Lohnerkrankung.
Ja, ich habe auch schon von vielen, ja.
Genau, ganz abgefahren. Oder auch Samuel, der auch sehr musikalisch ist und auch Musikstücke schreibt und auf Spotify veröffentlicht und so. Das sind natürlich auch Geschichten, die immer über diese typische Lohnerkrankung hinausgehen. Und das finde ich auch so interessant, ja. Welche Themen bringen die Gäste halt mit? Und das finde ich einfach absolut erstaunlich, dass man halt auch sagt, ja, das ist gerade mein Alltag, aber ich habe auch im März angefangen, Klavier zu lernen. Und das ist natürlich super, super toll. Ich darf aber auch sagen, Susanne, du hast mir einmal gesagt, es ist aber auch wichtig, oder für dich ist es auch wichtig, auch mal zu betonen, Lohn kann aber auch emotional ganz schön belastend sein. Und dass dieses Thema mit dieser Krankheitsbewältigung oder der Umgang damit auch ja manchmal nicht so einfach ist. Was sind denn so für dich die größten Herausforderungen, die dir manchmal sehr zu schaffen machen? Du hast gesagt, du möchtest darüber auch ganz offen und ehrlich sprechen.
Ja, gerne. Ja, also gut, am Anfang, im ersten halben Jahr muss ich sagen, es gab 2, 3 Monate, da bin ich kaum aus dem Bett rausgekommen, weil ich einfach dachte, was soll das jetzt alles noch? So, ich kann, das ging ja alles ganz schnell, dass ich nicht mehr Auto fahren konnte, dass ich mich nicht mehr vor die Tür getraut habe, dass ich auch nicht wusste, an wen muss man sich überhaupt wenden. Und ich habe 1,5 Jahre davor erst geheiratet, muss ich sagen, meinen zweiten Mann. Und dann habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt hat der Mann eine blinde Frau, das kann doch keiner wollen. Also es ging mir psychisch wirklich sehr schlecht. Ich bin dann auch 3 Monate in eine Kur gegangen,
Okay.
um einfach psychisch wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen. Und das
Ja.
hat auch funktioniert. Also ich habe mittlerweile akzeptiert, das ist jetzt so. Und es gibt aber immer ein befreundeter Pastor hat mir das im letzten Jahr so erklärt, das ist ein Trauer, das ist eine Trauer. Man nimmt für immer Abschied von etwas. Und zwar von dem früheren Leben und von der Sehfähigkeit. Und Trauer bedeutet, dass die nicht innerhalb von 3 Monaten rum ist und dann war es das. Das braucht seine Zeit. Und damit kann ich eigentlich gut umgehen, mit dieser Vorstellung. Weil es ja kein freiwilliger Abschied war, sondern es ist so
Korrekt.
über mich gekommen. Und
ja.
Und sagen wir mal, die täglichen Herausforderungen, obwohl ich das Blindenstocktraining absolviert habe und das auch eine große Hilfe ist, ist das gleichzeitig auch etwas, was mir auch zu schaffen macht, mit dem Stock rauszugehen. Weil ich immer denke, ich werde von den anderen Leuten irgendwie komisch angeguckt. Es gucken mich natürlich auch Leute komisch an, so viele Blinde laufen nicht rum. Aber ich fühle mich dann immer gleich behinderter. Und also gerade mit dem Stock rauszugehen, bedeutet eine Überwindung. Ich tue es aber nicht jedes Mal, aber ich mache es auch zu meiner und zur Sicherheit von den anderen Leuten natürlich.
Ja.
Und muss ich akzeptieren, es gibt Tage, an denen macht es mir mehr zu schaffen, dass einfach alles anders ist. Und nie wieder sein wird wie früher. Und dann gibt es auch wieder Tage, da merke ich es gar nicht. Da vergesse ich sogar, dass ich so schlecht sehe. Weil
Ach, schau.
Ja, das ist ja, wirklich, ja. Ist manchmal so. Und ich gehe auch weiterhin in ambulante Psychotherapie. Es tut mir auch gut, weil es einfach eine Zeit dauert. Und bei mir sind es ja noch keine 2 Jahre. Und das habe ich auch gelernt zu akzeptieren, dass es einfach dauert.
Ist ja wirklich nicht so lange her. Und auch wenn man weiß, dass man wahrscheinlich Genträgerin ist, kann man das ja gar nicht, man kann sich ja nicht vorbereiten, ne? denke ich. Das ist ja auch, wie du auch richtig gesagt hast oder nachvollziehbar gesagt hast, man kann sich aber auch nicht ständig damit befassen. So, als du damals 26 warst, hat man ja ganz andere Lebensthemen, ne, die auf der Liste stehen. Und das mit der Trauer ist ein schönes Bild, was du da gezeichnet hast oder was dir gesagt wurde. Ich glaube, das kann vielleicht der eine oder andere auch gut nachvollziehen. Und ja, das ganze Leben ist ja immer ein Auf und Ab. Und es gibt immer Phasen, da fällt einem etwas schwerer und manchmal nicht. Und erstmal vielen Dank, dass du das mit uns teilst und da auch so offen drüber sprichst. Hast du eine Strategie oder vielleicht so einen Glaubenssatz gefunden, um dich wieder so aufzurappeln oder aber auch so mental stark zu bleiben? Weil das ist so den Eindruck, den ich von dir habe. Weil ich finde, schon alleine darüber sprechen und sagen, das ist manchmal richtig, richtig schwer und ich habe mir Hilfe gesucht, ist unglaublich stark.
Ich bin schon immer ein total offener Mensch gewesen, also was und jetzt auch was diese Krankheit angeht, weil ich ja natürlich weiß, dass man es mir nicht ansieht, wenn ich nicht gerade mit Stock rumlaufe, aber wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann unterwegs bin, wenn wir abends weggehen oder was unternehmen, dann habe ich den Stock nicht dabei, dann gehen wir Hand in Hand und dann, also wie gesagt, ich gehe sehr offen damit um und ich einerseits sage ich auch ganz offen, ich glaube an Gott und Jesus und Gott helfen mir auch in dieser Zeit. Und Gebete eben. Es ist heute ja auch gar nicht so leicht, sowas zu sagen, aber das ist ja jetzt auch, also auf jeden Fall bin ich gläubig und mir hilft es. Ich weiß, ich bin immer noch ich. Es ist einfach nur, dass ich schlechter sehe und ich bin halt so viel mehr als meine schlechten Augen und meine Freunde, mein Mann. Wie gesagt, ich habe den erst 1,5 Jahre zuvor geheiratet und der hat mir vom ersten Moment, als das ausgebrochen ist, hat er gesagt, ich werde dich niemals verlassen, nur weil du schlecht siehst. Also der steht so felsenfest toll. Hinter mir, das ist, ja.
Das ist toll.
Also Freunde und Familie und eben, dass ich einfach weiß, es hat sich sonst nichts in mir verändert. Natürlich bin ich ein bisschen unsicherer in der Öffentlichkeit, aber wenn ich das Gefühl habe, jemand guckt mich blöd an, dann sage ich, ja, tut mir leid, aber ich sehe fast nichts mehr. Ich habe mal eine Zeit lang gesagt, ich bin blind, weil offiziell bin ich blind, aber das ist dann auch wieder, ich sage jetzt einfach, ich sehe kaum noch was. Das verstehen die Leute besser.
Ja, du sagst das, womit du dich wohlfühlst. Und das finde ich auch immer so wichtig zu sagen und zu betonen. Du hast das eben auch so unterstrichen. Das finde ich so super. Man ist ja viel mehr als eine Rolle. Du gehst ja nicht in deinen Alltag privat herum und bist die Lohnbetroffene. Ich sage das jetzt mal so überspitzt. Ne? Du bist Frau, du bist Schwester, du bist Tochter, du bist Freundin, du bist Kundin, was auch immer. Und das ist halt auch so wichtig zu sagen. Du hast es gerade gesagt, ich sehe halt nur ein bisschen schlechter. Ja,
das ist wirklich so. Ja.
Es und gibt so sehen dich wahrscheinlich auch Freunde und Familie. Ne? Ihr habt wahrscheinlich auch Themen, also es gibt wahrscheinlich Tage, so als Frage formuliert, wo du wahrscheinlich gar nicht über Lohn sprichst.
Ja, also das muss ich wirklich sagen. Es hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis all meine Freunde und die meines Mannes das alles mal irgendwie verstanden haben. Und
na klar, ja.
Aber jetzt, wenn wir Freunde treffen, dann fragt eigentlich niemand mehr, und? Wie ist es mit den Augen? Sondern die wissen, das wird sich nicht mehr verbessern, vermutlich. Und hoffentlich auch nicht, es wird auch niemals ganz schwarz werden, davon gehe ich mal aus. Aber wir haben Abende, die wir ganz normal verleben mit Freunden, da ist das überhaupt nicht Thema. Und im Gegenteil, schön. Leute, die mich nicht so gut kennen, also nicht Freunde, sondern eher Bekannte, das stört mich dann sogar, wenn die dann so auf mich zukommen und dann mitleidig so meinen Arm berühren und sagen, und, wie geht's dir? Als ob ich, vor einem Jahr war ich bestimmt psychisch schwächer, und vielleicht sind mir da noch die Tränen gekommen, aber mittlerweile sage ich, alles gut. Ich möchte nicht darauf reduziert werden, das ist mir ganz wichtig.
Sehr gut, ja, das ist toll. Und du hast mir auch erzählt, du hast früher als Sekretärin gearbeitet und bist jetzt in einer anderen Lebensphase, dann möchte ich das umschreiben. Ja. Also du hast gesagt, du arbeitest nicht mehr, du bist jetzt in Rente. Mal ganz ehrlich gefragt und gesprochen, wie war so dieser Übergang für dich und was hast du dabei vielleicht auch selbst über dich neu kennengelernt?
Ja, es war so, dass ich zufällig im Jahr 2022, im August oder September, da habe ich selbst den letzten Job, den ich 7 Monate hatte, habe ich selbst gekündigt, weil ich darin nicht glücklich war, weil er mir nicht Spaß gemacht hat in dem Betrieb. Das heißt, ich hatte gedacht, so Anfang 23 fange ich wieder an, mich zu bewerben. Und dann ging das los mit Lohn. Das heißt, ich konnte mich nicht mehr bewerben und es ist auch so, dass ich nicht mehr in meinem Beruf arbeiten kann und dass ich erwerbsunfähig bin und deswegen in Rente. Und ja, ich habe eigentlich immer gern gearbeitet. Es ist auch schwierig, zwischendrin zu wissen, ich gehöre jetzt nicht mehr zu den Erwerbstätigen, und das bedeutet aber nicht gleichzeitig, ach, hurra, du kannst ja jeden Tag ausschlafen und dann juche. Also ich suche mir ganz gezielt auch sinnvolle Dinge, so wie zum Beispiel das Klavierlernen. Ich, wie gesagt, ich möchte auch wieder regelmäßiger Sport machen. Ich habe es auch regelmäßig gemacht jetzt mit dem Laufband. Jetzt hat es ein bisschen habe ich es ein bisschen schleifen lassen, aber ich bei uns in der Gemeinde wurde ein Teilhabebeirat gegründet in diesem Jahr. Da haben sie Mitglieder für gesucht. Da bin ich auch mit drin. Also Teilhabe bedeutet ja, dass alle Menschen, egal ob sie eine Behinderung haben, jegliche Art oder nicht, am Leben, am ganz normalen öffentlichen Leben teilhaben können. Und
korrekt.
Da bin ich auch drin mit. Und solche Dinge suche ich mir, dass ich weiterhin zwar nicht als Sekretärin arbeiten kann oder irgendwie halt berufstätig bin, aber ich will mich engagieren. Ich habe auch die Idee, das habe ich noch nicht angegangen, aber das werde ich tun. Bei uns in der Nähe ist ein Altenwohnheim, dass ich Leute, die vielleicht wenig Besuch bekommen, dass ich mit denen ein bisschen Zeit verbringe. Die brauchen ja manchmal auch einfach nur Gesellschaft oder Ansprache. Und solche Dinge gehen mir halt im Kopf rum. Ich kann nicht alles auf einmal angehen, aber das möchte ich alles. Ich möchte einfach auch Teil von, halt in anderer Weise, aber wieder Teil von dem ganz normalen aktiven Leben sein.
Ja, ja, Thema Teilhabe oder Inklusion, ja, genau, was genau das beschreibt. Also, dass die Zugangsbeschränkungen oder Herausforderungen einfach minimiert werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, das ist ja auch ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, denn diese Perspektiven von euch Betroffenen einfach mit einzubeziehen, weil wer kann es am besten erklären, also wenn nicht ihr, ja, das ist total wichtig. Und deswegen ist es super, dass du das auch so sagst. Jetzt haben wir schon über deinen Alltag gesprochen, so wie du in den Tag startest, was so deine Hobbys so sind, wie wichtig die Familie, Freunde und auch andere Themen sind um Lohn herum. Wenn jetzt so ein Tag zu Ende wird, es ist jetzt die dunkle Jahreszeit, es wird früh dunkel auch. Wie bereitest du dich denn eigentlich auf den Abend vor? Gibt es da auch schon Routinen, wo du denkst, es hat sich so bewährt und ist so eine Tagesstruktur so wichtig für dich, so einen Tag ausklingen zu lassen?
Das mache ich eigentlich immer gemeinsam mit meinem Mann. Wir haben da, er kommt so am frühen Abend nach Hause von seinem Job und wir haben eine schöne Routine, dass wir uns dann erstmal gemeinsam an den Esszimmertisch setzen und je nachdem eine halbe Stunde oder manchmal eine Stunde miteinander reden, einfach über den Tag oder über alles Mögliche. Und auch dann gehen wir auch irgendwelche Papiere durch oder irgendwas, was wir machen müssen. Aber eigentlich geht es mehr um das Gespräch. Und eigentlich lassen wir ganz langweilig den Tag meistens gemeinsam auf der Couch ausklingen. Und ich, wenn ich ins Bett gehe, wir gehen meistens um 11 rum und ich habe das Gefühl, ich kann nicht einschlafen, weil manchmal ist es so, dass ich genau weiß, ich kann jetzt nicht schlafen und mir hilft es manchmal, dass ich dann einen Podcast höre, mich damit ins Bett lege und dabei dann einschlafe. Wenn mir jemand, also jetzt nicht Lohn, weil das interessiert mich wirklich, aber es gibt ja, ich höre dadurch, dass ich nicht mehr lesen kann.
Du hörst keinen Lohncast zum Einschlafen.
Nee, das nicht, weil sonst müsste ich ihn ja morgens nochmal hören, weil ich wirklich dann zuhöre. Aber ich bin natürlich eine Hörbuch- und Podcast-Hörerin geworden, weil ich nicht lesen kann. Und dann stecke ich mir manchmal, wenn ich mich ins Bett lege, zwei Knöpfe ins Ohr und schlafe dann auch. Weil es ist tatsächlich so, dass es nicht immer einfach ist, einzuschlafen, weil ich ja natürlich, mein Leben hat sich ja sehr verlangsamt insgesamt. Ich bin nicht so aktiv, wie ich früher war, einfach weil ich nicht mehr so viel rennen und machen kann wie früher. Und deswegen denke ich, leidet bestimmt manchmal auch das Einschlafen oder der Schlaf drunter. Aber da habe ich, irgendwie kriege ich das meistens hin.
Okay, ja. Vielleicht wird sich das ja auch nochmal verändern, ne? Wenn du merkst, irgendwie, welche Routinen bewähren sich. Aber das finde ich halt auch so spannend zu fragen, wie sieht so ein, also immer einen Alltag zu beschreiben, ist schwierig. Es gibt nicht diesen einen Alltag, ne? Aber natürlich auch die gewissen Unterschiede in der Tagesstruktur. Also morgens, wie wichtig es ist, halt eine Morgenroutine vielleicht zu haben, so klein sie vielleicht auch sein mag oder, ne? Und aber auch am Abend diesen erholsamen Schlaf auch zu finden, so über einen längeren Zeitraum. Das ist irgendwie auch super, super spannend. Da waren jetzt ganz viele Messages auch schon dabei, die du so gesagt hast, dir ist wichtig und du möchtest betonen, so, das finde ich ganz, ganz stark und super. Wenn ich jetzt nochmal direkt so zusammenfassend fragen würde, und das tue ich auch, was möchtest du denn anderen Betroffenen oder auch vielleicht der Gesellschaft, der Öffentlichkeit über das Leben mit Lohn mitgeben? Eine große Frage, ne?
Genau, ich weiß. Ja. Also erstens mal ist es, also anderen Betroffenen würde ich sagen, wenn ihr irgendwie an jemanden rankommen könnt, ich bin zum Beispiel, also der das schon hat und der einem ein bisschen Tipps am Anfang geben kann. Ich bin sehr, sehr früh an den Jörg aus Berlin dran gekommen, der ist sogar in meinem Alter. Ja, also der hat mir unglaublich viel geholfen, weil irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt zustande kam, ich glaube sogar über ProRetina. Sowas hilft unglaublich, weil der mich immer, ich würde sagen, mittlerweile sind wir wirklich befreundet und den kann ich im Grunde immer anrufen. Der hat mir gesagt, er macht ja alles. Der engagiert sich ehrenamtlich, aber der macht auch so wilde Sachen wie beim Marathon mitlaufen mit Begleiterin. Der ist auch schon Bungee-Jumping hat er gemacht. Und der macht alles.
Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn, ja.
Und Leute, die selbst betroffen sind, können eben meist, also wenn man irgendwie an einen Kontakt kommen kann von jemandem, der auch damit lebt. Gut, ich habe ja meinen eigenen Bruder, ja. Aber den konnte ich natürlich auch fragen. Also das hilft und der Gesellschaft und auch den anderen Betroffenen möchte ich sagen, es ist das, was man mir am Anfang gesagt hat und was mir gar nicht geholfen hat in den ersten 3 Monaten, stimmt aber. Ich kann noch so viel anderes. Es ist nicht alles vorbei. Klar, der Sehsinn, der ist, würden viele sagen, vielleicht der wichtigste, aber es ist, das Leben geht weiter und eigentlich geht's genauso schön, nur anders weiter. Und wichtig ist, für die Betroffenen ein Netzwerk von Freunden zu haben, die man auch mal vollheulen kann. Und, und der Gesellschaft möchte ich sagen, behindert ist so ein blödes Wort und ich habe schon alle möglichen Reaktionen erlebt, wenn ich jemand gefragt habe, ist das die Buslinie A oder B, dass man mich vor lauter Hilfsbereitschaft einfach reingeschubst hat, war dann auch nicht so toll und andere, die einfach weggehen, also behandelt uns doch einfach ganz normal, wir sind im Kopf nicht verblödet, sondern wir sehen nur schlechter, sonst nix. Behandelt uns ganz normal.
Das ist toll. Das ist wahrscheinlich auch die Botschaft, die dir so am Herzen liegt und so kommt sie auch rüber. Also ich hätte das nicht besser formulieren können, Susanne. Von daher war das ein absolut gelungener Schlusssatz und eine ganz tolle Message, die wir so mal wirken lassen. Toll.
Darf ich noch was ganz kurz anfügen, was mir gerade eingefallen ist, auch wenn es der Schlusssatz ist? Ich habe mit meinem Mann, also ich bin vorher nie Motorrad gefahren, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe mit 49 Jahren. Er war ist glühender Motorradfahrer und dann sind wir von Stunde 1 an gefahren und dann mit der Augenerkrankung dachten wir, das ist jetzt vorbei, aber ich sitze immer noch bei ihm hinten drauf. Wir fahren immer noch bei, weiß ich nicht, 150 Kilometern oder wie viel man so fährt. Ich kann es jetzt ja nicht mehr sehen auf dem Tacho. Also das Hobby ist uns auch geblieben und dafür bin ich auch unglaublich dankbar. Also ich habe auch irgendwie meinen Mut nicht verloren. Manchmal dauert es ein bisschen, bis ich den nächsten Schritt gehe, aber ich bin eigentlich immer noch genauso mutig und verrückt wie vorher.
Jetzt holt sie hier zum Schluss die krassen Geschichten raus. Motorrad. Aber das ist umso schöner zu hören, weil darum geht es ja auch. Und das finde ich irgendwie ganz toll. Und ich finde dieser Spirit, dieser Drive, den du mitbringst, der ist, also bei mir zumindest, definitiv angekommen. Also ganz, ganz spannend. Susanne, ich danke dir wirklich total für die Offenheit, für den Einblick, dass du uns mal in so einen Tag bei Susanne mit reingenommen hast, um dir mal zuzuschauen und zuzuhören. Und ja, das ist sehr motivierend und wie gesagt, ganz stark, dass du darüber redest. Ich danke dir sehr, es hat ganz viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch und Dankeschön.
So soll es sein. Wir haben es gerade schon ein bisschen erwähnt, es gibt schon einige Folgen im Lohncast, die ihr natürlich gerne nochmal nachhören könnt oder neu hören könnt. Wie auch immer, hört einfach rein, es gibt eine Menge auszuwählen. Überall, wo es den Lohncast oder anders, überall, wo es Podcasts gibt, gibt es auch den Lohncast. Da ist er überall zu finden. Und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, das Auge hört mit. Liebe Grüße und tschüss Susanne, ich danke dir.
Tschüss Matthias, ich danke dir auch.